Schönen guten Morgen auch von mir. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, habe ich euch noch ein Video mitgebracht. Können Sie gleich mal anfangen, einmachen. Und zwar haben wir dieses Jahr wieder Zeugnisse aufgenommen von den Kids, von den Freizeiten. Und da möchten wir euch einfach daran teilhaben lassen, was so auf den Freizeiten passiert ist dieses Jahr.
Hola, mi nombre es Juan Diego, me dicen Juandi, vengo de Toledo y tengo 14 años. Me ha gustado mucho las personas que he conocido, la vibra que se siente, lo bien que se pasa, y sobre todo las alabanzas. Yo he decidido recibir a Cristo en mi corazón porque yo creía que yo podía salir del pecado y enfrentarme contra el mundo solo, pero gracias a mi pastor y a mi monitor entendí que no, que tengo que recibir a Cristo para que Él me ayude.
Hola, me llamo Raquel, tengo 16 años y vengo de Málaga. Pues me ha gustado el compartir charlas con las compañeras de mi habitación y las prédicas que me han ayudado mucho en mi crecimiento. He decidido aferrarme al Señor y seguirle cueste lo que cueste. Pues ver el ejemplo de los misioneros y de mi monitora ha sido un gran ejemplo, el ver cómo da igual lo que pueda pasar, ellos han decidido seguirle. Entonces, he querido hacer lo mismo.
Me llamo Pablo, tengo 16 años y vengo de Cádiz. La decisión que he tomado es cortar con ciertas cosas que me impiden acercarme a Dios y también estar desde el primer minuto del día con Dios, haciendo devocionales, leyendo la Biblia y eso.
Soy Reca González, tengo 23 años y vengo desde Málaga. Lo que más me ha gustado de este campamento definitivamente ha sido la noche de dedicación, que fue la noche del jueves, donde todos íbamos vestidos de blanco y decidimos entregar nuestras vidas a Jesús a través de un símbolo, que era en este caso un lazo blanco, el cual atamos a una cruz de madera, y después estuvimos orando los unos por los otros. Este tiempo fue muy especial para mí, ya que pude acercarme a personas que ni siquiera conocía y orar por ellos, y fue muy emotivo porque básicamente era como si Dios estuviese con nosotros abrazándonos en todo momento, y todo fue muy fluido y muy, muy precioso, un momento muy bonito. La decisión que he tomado en este campamento es que quiero involucrarme muchísimo más con los jóvenes, ya que son las nuevas generaciones. Sus corazones son muy puros y necesitan que personas más mayores les dediquen tiempo, les escuchen, les nutran, les den amor y sobre todo que estén pendientes de ellos.
Mi nombre es Simon, tengo 17 años y vengo de Londres. Lo que más me tocó el corazón fue las conversaciones que tuve con mis monitores, que me ayudaron bastante y fue de mucha bendición, y las conversaciones que tuve con las personas que se han ido a los institutos bíblicos de Argentina, de Hungría, y todo eso fue de mucha bendición para mí. Para mí la decisión que tomé fue irme al Instituto Bíblico de Hungría de Palabra de Vida. Bueno, yo estaba hablando con muchas personas, por ejemplo, Santi, que fue de mucha bendición, que tuvimos una charla sobre qué tal fue Palabra de Vida de Argentina. La noche misionera fue de mucha bendición para mí también, porque ahí fue como es que la canción que estaban diciendo, cantando, mejor dicho, era Heme aquí, envíame a mí. Y eso me tomó mucha bendición, que era como me estaba reafirmando que ya debería ir, que es lo que Dios quiere que yo haga. Y fue de mucha bendición y poder reafirmar eso, que sí, que ya es una decisión que tengo que tomar.
Me llamo Laura. Soy de la Iglesia de Ciudad Real, la Iglesia Evangélica de Ciudad Real, y lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado de este campamento ha sido darme cuenta de que no estoy sola en este camino cristiano, ¿no? En esta vida cristiana, porque a veces se me olvida que con mis luchas y con todo lo que me envuelve en la cabeza, con el mundo, el pecado, etcétera, que no estoy sola no solo porque tengo a Dios, sino que hay más como yo aquí, que lucha igual que yo y por llevar el Evangelio, y también con su propio pecado. Eso es lo que me ha gustado, y he decidido que me quiero esforzar más, que el Señor me ayude a unirme más a Él, ser más disciplinada con el Señor y poder esforzarme más para alcanzar a aquellas personas que más me cuesta, y sin miedo decirles la verdad, con amor, pero decir la verdad.
Genau, das ist einfach mal so ein kleiner Einblick, was auf unserem Camp so abgeht. Ja, wie ihr gesehen habt, viele Jugendliche haben eine Entscheidung getroffen für Jesus. Nicht unbedingt eine Bekehrung, aber auch einfach neue Hingaben. Leute, die schon bekehrt waren, haben sich entschieden, neu wieder mit Jesus zu leben. Da könnt ihr gerne mit verbeten, dass das wirklich Entscheidungen sind, die nicht einfach nur eine Momentaufnahme sind, sondern wirklich das Leben von den Jugendlichen verändern. Genau, weiter könnt ihr auch beten dafür, dass die Arbeit in Spanien wieder neu wachsen kann. Wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, aber auch nach Spenden. Sowohl ich persönlich als auch die Arbeit im Allgemeinen braucht wieder neue Unterstützer. Da könnt ihr gerne mit verbeten, dass sich da Leute berufen lassen und das vielleicht auch für euch selbst prüfen, ob ihr das vielleicht unterstützen möchtet. Kleine Beträge monatlich reichen auch, also ihr müsst da nicht mit 200, 300 Euro im Monat, aber ja, so 10, 20 Euro im Monat, das hilft auch schon ganz viel. Und genau, des Weiteren werde ich auch noch Bibelschulen besuchen in der Zeit, in der ich hier in Deutschland bin, um einfach neue Mitarbeiter anzuwerben, sowohl Vollzeitler als auch Praktikanten. Wir haben über die letzten 3 Jahre über die Hälfte von unseren Mitarbeitern verloren. Und genau, da könnt ihr aber mit verbeten, dass da sich wieder neue Leute berufen lassen für. Genau, wofür ihr euch auch beten könnt, ihr habt ja vor 3 Wochen meine Freundin kennengelernt, da könnt ihr auch gerne mitverbeten, dass Gott es einfach segnet. Es ist nicht ganz einfach, sie wohnt 600 Kilometer entfernt von mir. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz leicht ist, aber ja, einfach, dass Gott das segnet und dass er uns da führt und leitet. Ja. Genau, dann kannst du mal die PowerPoint anmachen von der Predigt. Genau, ich war Ende Oktober habe ich einen Kurs gemacht in Korntal. Ich habe ja mein Masterstudium jetzt angefangen und der war sehr interessant. Der Kurs war auf Englisch und hieß Engaging the Secular Mind. Ist ein bisschen schwierig, das direkt auf Deutsch zu übersetzen, aber wir haben einfach darüber gesprochen, was ist Säkularisation, was ist Säkularität und wie können wir damit umgehen, wie können wir den Menschen begegnen, die in diesem Denksystem leben. Und in diesem Kurs ist mir eine Frage wieder neu in den Sinn gekommen, die ich mir früher mal gestellt habe. Wir haben zwar in dem Kurs selber nicht drüber geredet, also direkt über diese Frage, aber die Themen, über die wir da gesprochen haben, haben mir ein bisschen geholfen, diese Frage zu beantworten. Und zwar habe ich mich früher oft gefragt, wie kommt es eigentlich, dass diese großen Events, die früher so diese großen evangelistischen Events, die früher so erfolgreich waren, wo sich so viele Menschen bekehrt haben, wie kommt es eigentlich, dass die heute nicht mehr funktionieren? Also zumindest nicht mehr im gleichen Maß funktionieren wie früher. Wie kommt es, dass die Leute sich dadurch nicht mehr ansprechen lassen? Liegt es daran, dass die Herzen bei den Menschen einfach härter geworden sind? Dass die Ablehnung einfach größer ist als früher? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht glaube. In vielen Gesprächen, die ich hatte mit Leuten, 1-zu-1 Gesprächen, habe ich gemerkt, die Leute sind oft viel offener, als wir das eigentlich denken. Menschen sind oft viel, viel bereiter, über das Evangelium oder über religiöse Themen allgemein zu sprechen. Aber woran liegt es dann? Ein Satz, der mir sehr geholfen hat, der in dem Kurs vorgekommen ist, heißt, Säkularisation führt nicht zu Säkularismus, sondern zu Pluralismus. Da muss ich vielleicht ein bisschen was zu erklären, was das alles genau bedeutet. Säkularismus ist einfach diese Idee von einer kompletten Loslösung von allem Mysteriösen, von allem Übernatürlichen und sich einfach nur auf Logik und auf Wissenschaft zu verlassen. und auf den eigenen Verstand. Und Pluralismus und Säkularisation ist eben der Prozess, dahin zu gehen. Und Pluralismus ist aber eigentlich nicht das Gleiche. Viele Menschen denken, das wäre das Gleiche, Pluralismus und Säkularisation. Aber im Pluralismus ist eigentlich jede Religion zulässig. Man kann niemandem sagen, ja, du darfst das nicht glauben, du musst das glauben, sondern jeder darf das glauben, was er möchte. Und viele Menschen, die sehr stark in diese Säkularisation voranbringen wollen, die glauben, dass die natürliche Folge von Säkularisation der Säkularismus ist. Aber wir können beobachten, dass das nicht stimmt, sondern diese Anstrebung, die immer weiter weg von allem Religiösen zu kommen, führt eigentlich eher dazu, dass jeder selber entscheiden kann, was er glauben möchte. Und dadurch leben wir in einer Welt, die sehr pluralistisch ist, wo jeder das glaubt, was er möchte, wo jeder das tun kann, was er möchte. Und dadurch hat auch jeder so seine eigenen Probleme, seine eigenen Fragen. Früher war das anders. Früher hatten die Menschen eine sehr ähnliche Glaubensgrundlage, sehr ähnliche Probleme, zumindest was das Religiöse anging, beruflich jetzt nicht unbedingt, aber wenn es um persönliche Fragen ging, dann hatten alle eine sehr ähnliche Grundlage. Auch wenn sie nicht unbedingt gläubig waren, hatten sie doch eine bestimmte Grundlage, ein bestimmtes Grundwissen über die Bibel, über Traditionen, ein ähnliches Verständnis von Sünde und Schuld. Zumindest in der westlichen Welt hatten alle so ein sehr ähnliches Glaubenssystem. Und daher war es sehr leicht, eine große Menschenmenge mit derselben Antwort auf dieselbe Frage zu erreichen. Und das ist aber heute nicht mehr der Fall. Wir leben in einer pluralistischen Welt, wo jeder eine andere Glaubensgrundlage hat, wo jeder sich seine eigene Welt erstellt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir dem begegnen? Und ich habe das Gleichnis vom verlorenen Sohn gewählt, um da ein paar Parallelen aufzuzeigen und wie uns das helfen kann, diesen Menschen zu begegnen. Mein erster Punkt, bloß weg von zu Hause. Ich lese vor, Lukas 15, 11 bis 32, die ersten drei Verse. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Was glaubt ihr, warum wollte dieser Sohn von zu Hause weg? Die Bibelstelle sagt das hier nicht genau, aber ich denke, wir können uns da ganz gut reindenken. Was denkt ihr, warum wollte dieser Sohn von zu Hause weg?
Zu viele Regeln.
Zu viele Regeln, ja.
Was Neues entdecken.
Was Neues entdecken, ja. Er wollte sein eigener Herr sein, ja, genau. Er hat sich eingeengt gefühlt, genau. Wir haben in diesem Kurs haben wir auch ein kleines Schaubild gezeigt bekommen und ich denke, das hilft uns ganz gut, das zu verstehen. Dieser Sohn hat eigentlich ein ganz gutes Leben zu Hause. Er lebt mit seinem Vater. Sein Vater hat ein großes Habe, hat viel Geld. Aber irgendwie fühlt er sich doch eingeengt, fühlt sich doch so, dass er nicht das machen kann, was er eigentlich möchte. Will vielleicht nicht die ganze Zeit mithelfen auf dem Hof, will sich nicht ständig um die Tiere kümmern müssen, um was auch immer. Und möchte er vielleicht einfach nur das Leben genießen. Er geht von zu Hause weg und baut sich seine eigene Routine, haben wir das genannt in dem Kurs. Seine eigene Glaubensgrundlage, seine eigenen Regeln. Und einfach eine Routine, wir haben das in the middle condition genannt in dem Kurs, einfach die eine Sache, um die sich das ganze Leben dreht. Bei ihm war es das Feiern, das ausschweifende Leben. Und wir haben gelernt, es gibt für jeden Menschen gibt es eigentlich zwei Dinge, die diese Middle Condition mitbestimmen. Das eine ist haben wir das Exil genannt, etwas, wovon wir weglaufen, etwas, was wir verhindern wollen, vermeiden wollen, wovor wir uns fürchten vielleicht auch. Und das andere ist die Fülle, etwas, worin wir Erfüllung suchen, etwas, worin wir Spaß finden, woran wir festmachen, dass wir Erfolg haben im Leben. Und das ist eigentlich so die Geschichte unserer Menschheit, eine Geschichte der Emanzipation, wo wir uns selber bestimmen wollen, was ist unsere Middle Condition, um was dreht sich unser Leben, nach welchen Regeln möchte ich leben. Und wir haben in diesem Kurs auch über ein Video gesehen von einer Frau, ein Interview von einer Frau, die sich sehr stark, sie ist krebskrank geworden. Und dadurch hat sie ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Sie hat angefangen, sich in verschiedenen Gruppen zu engagieren, die eben gegen Kernkraft gekämpft haben, gegen alles Mögliche, was eben Krebs verursachen kann. Und das war so ihr Lebensmittelpunkt. Ihr Exil war die Angst vor allem, was Krebs erregen kann. Oder die Angst vor Krebs im Allgemeinen. Sie hat mehrere Menschen auch durch Krebs verloren, Bekannte, Freunde. Und Erfüllung hat sie darin gefunden, dass sie durch diese Erfolgserlebnisse, dass sie was erreicht haben, dass irgendwelche Kernkraftwerke geschlossen wurden, dass irgendwelche Stoffe verboten wurden. Und das war ihr Lebensziel. Das war ihre eigene Lebenswelt, die sie sich geschaffen hat. Und jetzt ist die Frage, was ist dein Exil? Worin suchst du Erfüllung? Wovor hast du Angst? Was möchtest du vermeiden? Und was ist deine Middle Condition, die du dir vielleicht selber geschaffen hast? Für den einen von anderen ist es vielleicht das Auto, oder allgemein der Besitz, dass sich alles darum dreht, mehr Geld anzuhäufen, mehr Besitztümer zu haben. Für den anderen ist es vielleicht auch die Wissenschaft, der Verstand, dass alles, woran wir glauben, irgendwie wissenschaftlich beantwortbar sein muss, dass wir darauf unser Leben aufbauen. Und für den anderen ist es vielleicht aber auch die eigene Ausbildung, die eigene Karriere, dass mal was ist. Und für diesen jungen Mann war es eben das ausschweifende Leben, Spaß zu haben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir mit jungen Menschen oder mit Menschen allgemein heutzutage reden, dass wir nicht einfach nur das Evangelium runterrattern, sondern wirklich verstehen auch, woher kommt dieser Mensch, was macht es, aus welcher Gedankenwelt kommt dieser Mensch? Mein zweiter Punkt heute, Heimkehr. Ich lese vor die Verse 14 bis 20a. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Er ging hin und hängte sich an einen der Brüder jenes Landes, Bürger jenes Landes. Und der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Futterpflanzen, die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Gott, gebraucht ganz oft solche Störungen in unserem Leben, um diese Routine, die wir uns selbst geschaffen haben, aufzubrechen. Uns dazu zu bringen, wieder neu das zu hinterfragen, was wir uns selber aufgebaut haben. Diese Gedankenwelt, die wir uns selber gestellt haben, die Regeln, die wir uns selber aufgestellt haben, zu hinterfragen und zu merken, die Wissenschaft, der Spaß, der Besitz kann uns auch nicht ausreichend Antwort geben auf all die Fragen in unserem Leben. Wir können in diesen Dingen nicht die Antwort auf die Dinge finden, die uns wirklich beschäftigen, die wirklich uns das Leben ausmachen. Wir haben in diesem Kurs auch noch ein anderes Video gesehen, einen Ausschnitt aus der Serie Young Sheldon. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Es ist die Nachfolger oder besser gesagt die Vorgeschichte von einer anderen Serie, Big Bang Theory. Da geht es um einen von den Hauptdarstellern von Big Bang Theory in seiner Jugendzeit oder Kindheit besser gesagt. Und das sind eben alles Wissenschaftler, die in einer WG wohnen und eben ihr ganzes Leben darauf aufbauen, dass alles wissenschaftlich ist. Und in dieser Folge, die wir gesehen haben, die fängt damit an, dass dieser Sheldon mit seiner Familie in die Kirche geht. Seine Familie, also zumindest seine Mutter ist sehr religiös und nimmt sie jeden Sonntag mit in die Kirche. Und der Prediger, der fängt an, über Wissenschaft zu reden, wie dass die Wissenschaft, also so Schöpfung gegen Wissenschaft und so, und bringt sehr schwache Argumente eigentlich. Und der Sheldon fängt dann an, mit dem Prediger zu diskutieren, im Gottesdienst noch. Und später in der Folge hört der Sheldon dann noch ein Zitat von einem Wissenschaftler, von dem er sehr viel hält. Und dieser Wissenschaftler sagt im Groben und Ganzen sagt er so viel wie, ja, wenn es Gott nicht gibt, dann kann ich eigentlich nicht viel verlieren, wenn ich an ihn glaube. Aber wenn es ihn gibt, dann kann ich eigentlich alles gewinnen. Und das bringt den Sheldon erstmal so ein bisschen ins Nachdenken. Und noch später in der Folge wird sein Vater schwer krank. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was der Vater hat, aber er liegt im Sterben. Er ist nicht ganz sicher, ob er überleben wird. Und das bringt den Young Sheldon ins Nachdenken. Und er merkt eben, dass die Wissenschaft da nicht weiterkommt, dass die Medizin nicht weiterkommt, dass sie ihm nicht helfen können. Und dann geht der Sheldon in die Kapelle von dem Krankenhaus und betet dort. Und genau das ist, was diese Störungen sind. Gott schickt uns diese Störungen, um uns neu ins Nachdenken zu bringen. Um zu merken, dass unser Verstand nicht immer die richtige Antwort geben kann. Und diese Störung soll uns dazu bringen, wieder zurückzukehren zum Vaterhaus. Ein Schlüsselwort, das wir in diesem Kurs immer wieder neu gehört haben, war Double Listen, doppeltes Zuhören. Ich denke, das ist heutzutage ganz wichtig, wenn wir mit Leuten reden, die kaum noch Kontakt haben zur Kirche, dann müssen wir diese Praxis vom doppelten Zuhören wieder neu anwenden. Dass wir zum einen dieser Person zuhören, wirklich aktiv zuhören, wo sie herkommt, was sie in ihrem Leben, was ihre Middle Condition ist, wovor sie Angst haben, worin sie Erfüllung suchen. Und auf der anderen Seite aber auch Gott zuzuhören. Und dem zuzuhören, was er dazu zu sagen hat. Welche Antworten er darauf hat. Wofür fürchten sich diese Menschen? Worin finden sie Erfüllung? Ein ganz gutes Beispiel sehen wir in Apostelgeschichte 18. Als Paulus in Athen ist und auf dem Areopag ist, spricht er zu einer ganz großen Menschenmenge und greift das auf, was er gesehen hat in der Stadt. Er sieht, dass die Athener sehr religiös sind, dass ihnen das sehr wichtig ist, dass sie alle Götter anbeten und auch bloß keinen vergessen. Und deswegen haben sie einen Tempel auch aufgestellt, oder einen Altar zumindest aufgestellt, der für den unbekannten Gott war, um sicherzustellen, dass sie keinen Gott vergessen anzubeten. Und Paulus greift das auf und sagt ihnen, dass sie den wichtigsten Gott vergessen haben. Und nicht nur den wichtigsten, sondern eigentlich den einzig wahren Gott. Wir haben in diesem Kurs auch gehört, dass es eigentlich zwei Arten gibt, das Evangelium zu erklären. Was in den letzten Jahren sehr viel praktiziert wurde, das hat er den Auferstehungsweg genannt. Da wird viel erklärt, ja, was hat Jesus gemacht? Jesus ist für uns gestorben, er hat uns die Sünden von uns genommen. Und seiner Meinung nach der viel effektivere Weg heutzutage ist der Menschwerdungsweg. Da wird viel mehr erklärt, wer ist Jesus eigentlich? Heutzutage reicht es nicht mehr, einfach nur zu erklären, ja, Jesus ist für dich gestorben, hat deine Sünden von dir genommen. Sondern wir müssen neu erklären, wer ist Jesus überhaupt? Warum macht es überhaupt einen Unterschied, dass er für uns gestorben ist? Warum betrifft mich das? Vielleicht möchte Gott dich in der nächsten Woche, im nächsten Monat als eine solche Störung gebrauchen. Für die Menschen um dich rum. Durch eine kritische Frage vielleicht, im ganz normalen Gespräch oder einfach auch nur durch ein gutes Vorbild, dass die Menschen sehen, dass wir anders sind, dass unser Leben einen Unterschied macht, auch im Leben unserer Mitmenschen. Aber vielleicht gab es auch schon so eine Störung in einem Leben eines Mitmenschen von dir. Und Gott möchte, dass du dieser Person hilfst, eine Frage auf ihre Antwort zu finden. Ja, eine Antwort auf ihre Frage zu finden. Und ihnen zu helfen, den Weg zu finden, zurück zum Vaterhaus. Mein dritter Punkt heute, zu Hause und doch verloren. Ich lese vor die Verse 25 bis 30. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wohl wäre. Er aber sprach zu ihm: Dein Sohn ist gekommen und dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Und weil er ihn gesund wiedererhalten hat, er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Arme mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Obwohl dieser ältere Sohn zu Hause ist, ist er genauso verloren wie sein jüngerer Bruder. Er steckt genauso in dem selbstgemachten Gefängnis fest wie dieser jüngere Bruder. Für ihn ist es die Selbstgerechtigkeit, was in seinem Mittelpunkt steht. Und deswegen ist der eigentliche Titel von meiner Predigt heute auch die zwei verlorenen Söhne. Obwohl er zu Hause ist, hat er nicht wirklich Anteil an seinem Vater, an dem Reichtum und an der Macht seines Vaters. Er glaubt, er müsste sich das Erbe erarbeiten. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht nicht bewusst. Vielleicht weißt du theoretisch, dass du dir das Heil nicht erarbeiten kannst. Aber trotzdem lebst du anders. Trotzdem handelst du anders. Wir glauben oft, wir müssten tun und handeln, in der Gemeinde mithelfen, mit Leuten Zeugnis geben, damit wir Gott besser gefallen. Ich habe in meiner letzten Predigt schon über dieses Buch hier gesprochen. Nicht wie bei Räubers. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist ein Kinderbuch, was unsere Eltern uns vorgelesen haben. Da drin geht es um einen Räubersjungen, der in einer Höhle mit seiner Familie aufwächst, in der Räubersfamilie. Und ja, er lebt ein sehr schwieriges Leben, wo er immer nach sich selber gucken muss. Er muss sich immer das Essen in die Taschen stopfen, um überhaupt noch was abzukriegen, um in Ruhe irgendwo abseits essen zu können. Und dann eines Tages kommt der König und findet diesen Räubersjungen. Und er adoptiert ihn. Und ich weiß nicht mehr genau, welches Kapitel es ist, ob es das eins von den ersten Kapiteln. Da geht es dann darum, wie dieser Räubersjunge dem König so dankbar ist, dass er anfängt, im Königshaus mitzuhelfen, überall zu putzen, im Garten mitzuhelfen und alles Mögliche. Und am Ende vom Tag kommt dieser König zum Räubersjungen und fragt ihn, wo warst du eigentlich den ganzen Tag? Und der Räubersjunge erzählt dann, ja, ich habe hier den ganzen Tag hier im Haus mitgeholfen, ich habe da geputzt, ich habe im Garten hier das Unkraut gejätet und irgendwelche Pflanzen gepflanzt. Und der König freut sich aber gar nicht so richtig darüber und sagt zu ihm, das ist zwar schön, aber ich hätte ganz gern Zeit mit dir verbracht. Ich hätte dich gern besser kennengelernt, ich hätte gern, dass du mich besser kennenlernst. Und oft geht uns das genauso. Wir tun und machen, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber wir vergessen oft, die Gemeinschaft mit dem Vater zu suchen. Und das kann sich oft ganz leicht, ganz langsam einschleichen. Wir können das zum Beispiel an der Einstellung der Kirche zur Taufe sehen. Bei der ersten Kirche war das so, dass die Menschen direkt nachdem sie gläubig geworden sind, getauft wurden. Als Zeichen dafür, dass sie jetzt Anhänger Jesu sind. Und als dann der christliche Glaube zur Staatsreligion wurde, wollte auf einmal jeder irgendwie Christ werden, wollte sich jeder taufen lassen. Und um dann sicherzugehen, dass die Leute wirklich verstehen, was sie da machen, hat man dann den Glaubensgrundkurs eingeführt, den sie dann erst durchmachen mussten. Der war auch relativ lang, der ging 2 Jahre. Und da hat man dann gemerkt, ja, das ist auch nicht so das Wahre. Man muss nicht unbedingt alles ganz hundertprozentig verstehen, um getauft zu werden. Und das ist man dann zurückgerudert. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass die Taufe der Bekehrung gleichgesetzt wurde. Das hieß dann, wenn du dich getauft hast, dann bist du gerettet, dann kommst du in den Himmel. In der katholischen Kirche war es dann auch so, dass man dann zwar gerettet sein kann, aber immer noch ins Fegefeuer kommt, wenn man gesündigt hat, für eine Weile zumindest. Und so kann sich das auch bei uns einschleichen, dass wir unser Glauben dem anpassen, wie wir leben oder was uns im Leben begegnet. Und sich dadurch einfach unser Glaubensleben verändert, unsere Glaubensgrundlagen sich verändern. Vielleicht hat dieser ältere Sohn aber auch geglaubt, dass er erst Zugriff auf das Erbe hat, wenn der Vater stirbt. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht glaubst du, dass du erst Anteil an diesem Erbe hast, an diesem ewigen Leben, wenn wir in den Himmel kommen. Aber die Bibel sagt uns, dass wir jetzt schon Anteil haben am ewigen Leben, an diesem ewigen Erbe. Wir haben jetzt schon Anteil an Gottes Allmacht, an Gottes Reichtum. Und die Bibel, in dieser Stelle heißt es auch, dass sich dieser ältere Sohn nicht an der Rettung seines Bruders freuen konnte. Er versteht nicht, wie der Vater diesem Sohn einfach so vergeben kann, nachdem er das Geld verprasst hat, nachdem er ihn so nicht respektiert hat. Und das ist auch ein Argument, was wir heutzutage oft hören. Wie kann Gott Vergewaltigern, Mördern vergeben? Oder wenn Gott dieser Person, die mir was Schlechtes getan hat, wenn er dem vergibt, dann will ich gar nicht erst in den Himmel kommen. Ich will gar nicht im gleichen Raum sein wie diese Person oder so. Und genauso ging es den ersten Christen mit Paulus. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet. Und wo Gott dann den Christen in Damaskus begegnet und ihnen sagt, sie sollen den Paulus mit offenen Armen empfangen. Und sie zweifeln daran erstmal, ob das wirklich das richtig ist. Dieser Mensch, der sie verfolgt hat, der sie umbringen wollte, dass der auf einmal zu ihnen gehört. Aber ich denke, wir kennen alle die Bibelstellen, 1. Johannes 1, Vers 9 und Johannes 3, Vers 16, wo Jesus sagt, wo die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Wir können sehen, dass Gott diese beiden Brüder, die beiden Söhne mit offenen Armen zu Hause willkommen heißt. Wir lesen in die Verse 20 bis 24, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dann später in Vers 31 und 32, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, das sagt er zum älteren Sohn, und all das meine ist dein. Man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Der Vater heißt beide Söhne mit offenen Armen willkommen. Beide Brüder dürfen teilhaben am Reichtum des Vaters. Und er rügt sie nicht. Er schmeißt ein großes Fest und möchte, dass beide Söhne daran teilhaben. Er möchte Gemeinschaft haben mit diesen beiden Söhnen. Und auch du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Er nimmt dich bedingungslos an. Aber du musst auch nicht so bleiben, wie du bist. Gott möchte dich verändern und dich ihm ähnlicher machen. Er vergibt. Und er schenkt Freiheit. Bedingungslos. Wo siehst du dich in diesem Diagramm? Wo erkennst du dich wieder? Wo stehst du gerade? Was macht dein Alltag aus? Worum dreht sich alles in deinem Alltag? Wovor fürchtest du dich? Und was bringt dir Erfüllung? Und wie kannst du den Menschen um dich herum helfen, Störungen in diesem Weg umzuwandeln? Störungen dazu zu gebrauchen, um sie wieder zurück auf den Weg zu bringen zu Jesus. Vielleicht ist es für dich Zeit, wieder Jesus ganz neu in den Mittelpunkt zu stellen in deinem Leben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, in dem du zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir für dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, durch das wir so viel lernen können, Herr. Durch das wir lernen können, wie wir Menschen begegnen können im Alltag, wie wir ihnen helfen können, die Störungen, die unser Glaubensalltag, unser Leben, unsere Routine durcheinander bringen, wie wir diese Störungen benutzen können, um diese Menschen neu auf den Weg zu dir zu führen, Herr. Ich würde dich bitten, Herr, dass du uns offene Ohren und offene Augen schenkst dafür, Herr, und dass du uns Weisheit schenkst, diesen Menschen zu begegnen, Herr. Amen.